in Erinnerung an Mary Colvin geschrieben, die verstorbene Kriegsreporterin. Zum Glück schien die Sonne, als ich auf die Halbinsel hinausfuhr. Die grüne Landzunge erstreckte sich auf mehrere Kilometer, ragte kühn und wild dem Meer entgegen. Zur Linken leuchtend grüne Wiesen, die zum Meeresarm hinabführten, bis hin an seine flachen Ufer, an seine Wiesenufer. Das Wasser, lagunenblau und silbrig glitzernd, unzählbare Wellen, bis hinaus aufs offene Meer. Durch die geöffnete Scheibe strömte salzig frische Meeresluft herein. Ich liebte es. Überall Wiesen, wie sie grüner nicht sein konnten. Smaragdteppiche, wie Sally sie nannte. Ich war den halben Tag über die Insel gefahren, meist auf den breiten National Roads. Es sollte ja schnell vorangehen. In der hiesigen Grafschaft jedoch kurfte ich durch ländliche Gegenden, kleine Städte und Dörfer. Ich wollte mir die Region ein wenig ansehen und war erschrocken über den ruinösen Zustand dieses Landstriches. Unten im Süden bekam man ein ganz anderes Bild von der Insel. Der Tourismus gedieh dort und tat dies von Jahr zu Jahr mehr. Die Regierung pumpte haufenweise Geld in die dortige Wirtschaft und Infrastruktur. Menschen waren geblieben und nicht in die Großstädte oder außer Landes geflüchtet. Einige hatten die Insel dennoch verlassen, waren nach England gegangen oder aufs europäische Festland, nach Frankreich, Holland oder Deutschland. Hier standen ganze Straßenzüge leer. Häuser verfielen, zuerst im Innern, verkamen, wurden vergessen, weil sich offenbar keine Käufer fanden. Oder die Regierung die Objekte nicht zum Verkauf freigab. Die Regierung beauftragte Immobilienfirmen mit dem Ankauf von Häusern und ganzen Straßenzügen, damit keine ausländischen Käufer die Häuser erwerben konnten. Ließ sie dann aber jahrelang leer stehen, bis sie verrotteten und zerfielen. Niemand wusste, was die Regierung mit all diesen Objekten vorhatte. Ich zweifelte am Sinn, vor allem aber an der Zweckmäßigkeit des Vorhabens. Zur Rechten nun Strandhäuser, Teashops, Bed and Breakfasts, manche Schilder, die auf B&Bs hinwiesen, nur handgeschrieben. Das offene Meer im Sonnenlicht, kobaltfarben. Die Sonne stand schon weit im Westen. Am nördlichen Himmel zerfaserten ein paar Schleierwolken, zu klein und zu weit entfernt, um irgendeinen Schaden hier unten anrichten zu können. Noch weiter nördlich harmlose Zirruswolken. Der Himmel, irgendetwas zwischen Indigo und wässrigem Lapislazuli. Aber hier draußen konnte es auch schnell umschlagen, das wusste man. Wie überall auf der Insel, natürlich erst recht an der Westküste. Ich suchte im Radio den Sender mit der traditionellen Musik. Folklore, auch das liebte ich, es passte zur Westküste. Ich konnte hier keinen Jazz hören oder klassische Musik. Auch bei Reggae sträubte sich mir das Fell. Allenfalls noch ein paar Singer-Songwriter, die von der Insel kamen. Ich fuhr auf einen kleinen Flecken brauner Erde, um auf die Karte zu schauen und einen Blick auf meine Notizen zu werfen. Ein Navigationssystem besaß ich nicht, ebenso wenig einen Internetanschluss. Wenn ich recherchieren musste, ging ich ins Internetcafé. Ein bisschen umständlich, manchmal auch enervierend, aber was tat man nicht alles für seine Überzeugungen? Den meisten seien Überzeugungen doch lästig, meinte Sally. Auch ich gehörte, bis auf die Internetmarotte, zu diesen Menschen, hatte sie mir vorgeworfen. Sie konnte ungerecht sein. Das lag wohl auch ein wenig an ihrem Tunnelblick. Die meisten Menschen entschieden sich für das Bequeme, behauptet sie, schwämmen mit dem Strom, ließen sich einreden, sie würden abgehängt, wenn sie nicht mit dem Zeitgeist lebten. Ich selbst, so viel wusste ich von mir, würde dazu neigen, mein Leben im Internet zu vergammeln. Ich war auf dem richtigen Weg, musste mich auf der Küstenstraße einfach immer geradeaus halten bis zur Spitze hinaus. In Ufernähe hob sich die Straße an. Der Blick aufs Meer wurde von weitläufigen, mit hohen Gräsern bewachsenen Dünen verdeckt. Man musste das Fenster schließen, so stark blies der Wind hier draußen. Papiertüten flogen durch die Luft, Pappbecher, zerfletterte Zeitungen und Werbebroschüren. Warum konnten die Menschen nicht sorgsamer mit ihrem Müll umgehen? Dass sie es noch immer nicht taten, zeigt ja auch die Ignoranz der Inselregierung gegenüber diesem Thema. Oder hatte da jemand die Befürchtung, mit drastischen Gesetzen bei der nächsten Wahl Wählerstimmen zu verlieren? Vielleicht hatten sie allesamt auch einfach noch immer kein geschärftes Bewusstsein für die Vermüllung ihrer Insel. Fehlendes Umweltbewusstsein könnte man es auch nennen. Ich folgte der Küstenstraße hinauf zur Steilküste. Gut, den Namen Steilküste hatte sie im Grunde nicht wirklich verdient. Ein wenig nur erhob sie sich hier über der Bucht. Das Haus aber lag an ihrem höchsten Punkt. Hingeschmiegt an einen zur Küste parallel verlaufenden Hügel. Eindrucksvoll, dachte ich. Ich hatte wirklich Glück gehabt, dieses Cottage für 3 Wochen mieten zu können. Es hatte eine spontane Absage gegeben, teilte mir die Vermieterin am Telefon mit. Sie hatte es auf ihrer Webseite noch nicht einmal geändert. Gutes Timing. Ich hatte Wochen zuvor sämtliche Nummern abtelefoniert, auf der Suche nach einem geeigneten Ort. Das gute alte Telefon, hatte sie gemeint. Bei ihren Worten musste ich lächeln. Die Straße wurde holprig von Schlaglöchern übersät, wurde zu einer heruntergekommenen Lane. Ich fuhr die letzten 100 Meter im Schritttempo, parkte neben dem Haus, sodass die Sicht aus den Fenstern des Hauses hinab auf die Bucht und hinauf aufs offene Meer unverstellt blieb. Der Schlüssel befände sich unter einem bestimmten Stein in der Auffahrt, ließ mich die Vermieterin wissen. Welches Vertrauen in die Menschheit, dachte ich. Als ich aus dem Auto ausgestiegen war, was wegen des starken Windes nur mit Kraftanstrengung möglich war, riss mir eine Böe die Fahrertüre aus der Hand und schlug sie kraftvoll zu. Es pfiff und heulte um mich herum. Nichts wie rein ins Haus, dachte ich, öffnete schleunigst den Kofferraum, schwang mir den Rucksack auf den Rücken und griff nach den Einkaufstüten, die im Wind laute Flattergeräusche machten. Das Haus war ein traditionelles Cottage. Weiß getüncht, riedgedecktes Dach, blaue Tür, blaue Fensterrahmen und Läden. Schön anzusehen. Klassisch. Ein wenig auch klischeehaft. Strand Hill House stand in geschwungenen Lettern auf einem selbstgetöpferten Schild, das neben der Eingangstüre an einer alten Schnur baumelte. Und der Schlüssel? Der Schlüssel war schnell gefunden. Hoffentlich kommt Sally an, bevor es dämmerte, dachte ich. Sie fuhr ungern bei Dunkelheit, noch dazu mit einem fremden Wagen. Sie hatte geschrieben, dass sie den 11-Uhr-Flug nehmen wolle. Bis die Sache mit dem Mietwagen erledigt und ein Mittagessen irgendwo unterwegs eingenommen war, müsste sie eigentlich gegen 6 Uhr abends eintreffen. Vielleicht auch erst gegen 19 Uhr. Jetzt war es 6:30. Der Rauch des Torffeuers fuhr mir in die Lungen. Ich hustete, schloss die Augen und trank in großen Schlucken meinen Tee, entfernte mich einige Schritte vom Haus und reckte meine Nase in den kühlen Wind. Meistens konnte man auf der Insel, vor allem an der Küste, sogar mitten im Sommer eine Jacke gebrauchen. Ich fror ein wenig und überlegte, ob ich schreiben sollte. In der Küche entdeckte ich ein kleines Radiogerät. CD-Spieler gab es leider keinen. Dem vollgestopften Bücherregal im Wohnzimmer galt anschließend mein Interesse. Ich schmunzelte, als ich Bölls irisches Tagebuch unter all den heimischen Klassikern der seichten Unterhaltungsliteratur entdeckte. Es gab historische Romane, Frauenromane, Liebesschnulzen, Krimis, ein paar Thriller, das ganze Zeug eben, das man im Urlaub so beiläufig liest, wenn es regnet, ohne sich großartig in die Enge getrieben zu fühlen von einem Stoff oder Worten, die zum Nachdenken, Aufhorchen und Mitfühlen verleiteten. Oder sogar zwangen, am Ende betroffen machten. Wer wollte das schon, wenn er für 2 oder 3 Wochen in einem Cottage an der Küste einer Insel Welt- und Alltagsflucht betrieb? Gerade von der Welt hatte man ja mehr als genug in der heutigen Zeit, vom eigenen Alltag her erst recht. Die 15 Minuten Welt, die uns die Nachrichten vorgefertigt präsentieren, sind schon genug für fast jeden, hatte Sally einmal sarkastisch behauptet. Mehr davon bekomme den Menschen nicht. Aber zum Glück erwarte Leute wie mich anschließend gut verdauliche Krimikost oder die farbenfrohe Verfilmung eines Heile-Welt-Romans. Ich fragte herausfordernd, was sie mit Leute wie mich gemeint habe. Sie meinte nur, das könne ich mir selbst beantworten. Die Sache mit den 15 Minuten Welt und der seichten Fernsehkost war hier auf der Insel nicht anders. Offenbar wie überall, wo es Fernsehen gab. Auf dieser Insel allerdings kam noch die Bingo-Hysterie hinzu. Ich habe mir sagen lassen, dass während des Bürgerkrieges, der in beiden Teilen der Insel nur Troubles genannt worden war, an den Bingo-Abenden niemals jemand getötet wurde. Im Radio wurden Gedichte auf Gälisch vorgetragen, eine seltsam klingende Sprache. Im Toaster häuften sich verbrannte Krümel, ein bisschen eklig. Solange nichts anderes zum Vorschein kam, sagte ich mir. Ich kippte den Toaster über dem Waschbecken aus und spülte anschließend die Krümel hinunter. Noch immer tobten Winde, warfen das Meer auf. Schäumende Gischt, enorme Wellen wurden ans Land gespült, flossen mit aufgewühltem Sand ins Meer zurück und kehrten mit jeder neuen Welle wieder, brachten Treibgut, Muscheln und tote Krustentiere mit. Manchmal wurden an den Stränden auch tote Fische oder sogar Möwen angespült. Auf den Dünenkämmen stolperten keine Touristen mehr herum, hatten sie verzogen. Einheimische spazierten ohnehin selten über Dünen oder an Stränden entlang. Noch weniger kamen, um zu schwimmen. Dies hier war kein Badevolk. Ich kannte mittlerweile einige Leute, die nicht schwimmen konnten, es auch nie gelernt hatten. Bald würde es dämmern. Ich wollte die letzte helle Stunde festhalten, das vergehende Tageslicht. Nicht wirklich schön, wenn es vom Horizont heraufdunkelt. Wenn der zuerst sehr schmale graue Streifenhimmel immer breiter wird, das Blau graut und später ganz verschwindet. Erste Sterne sichtbar werden. Diese Verzückung allerorts beim Erblicken von Sternen war mir immer schon unverständlich. Der Tag ging zur Neige, er starb allmählich, wurde ausgelöscht, verendete in karneolroten und orangefarbenen Wolkensprenkeln, die sich sanft dahinschleierten. Und ich konnte es nicht verhindern. Ja, der Tag ging unglücklicherweise zur Neige, ging in einen Himmel über, der sich verschloss, der sich herabsenkte und mich erdrücken wollte, der meine Welt um vieles verkleinerte, der mich mit seinem schwarzen Dach einsperren würde, das wusste ich, mich gefangen nahm, der sich schwer auf meine Brust und meine Gedanken legen würde, bleischwer, ich kannte das. Es begann schon zaghaft. Wo blieb Sally nur? Sie müsste längst da sein. War sie aufgehalten worden? Oder hielt sie sich selbst irgendwo auf? Bei ihr musste man mit so etwas immer rechnen. Man musste tatsächlich hin und wieder davon ausgehen, dass sie sich selbst aufhielt. Sie entschied dann, ihren Plan, auch ihren Zeitplan zu ändern, begann irgendwo zu fotografieren oder traf jemanden, mit dem sie Zeit verbrachte, obwohl sie verabredet war. Ich selbst hatte es oft genug am eigenen Leib erfahren, mitunter anstrengend. Und enervierend, wenn sie darauf bestand, dass es nun mal zu ihrem Leben gehörte und zu ihr. Ich müsse lernen, hatte sie mir geraten, damit klarzukommen. Wenn ich mit ihr zusammen sein wollte. Ich hatte es versucht. Versuche es noch immer. Sogar immer wieder aufs Neue. Das ist doch wohl eines der Geheimnisse der Liebe. Oder etwa nicht?